Hey und willkommen, na, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom Nordic Way Podcast. Heute mit einer Aufnahme, also wir nehmen am schwedischen Nationalfeiertag auf. Es ist heute der 6. Juni. Das wird wahrscheinlich gar nicht unser Hauptthema sein, aber wir werden, glaube ich, auch so ein bisschen drüber sprechen. Und heute haben wir nicht nur einen Gast, sondern wir haben direkt zwei Gäste eingeladen. Und zwar sitzen uns virtuell zugeschaltet, die liebe Vanessa und der liebe Frank vom Legit Podcast. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo,
Hallo,
hallo.
willkommen. Danke, danke. Wir freuen
Schön,
uns.
dass wir da sein
Genau,
dürfen.
wir freuen uns, da zu sein.
Und wir freuen uns, dass wir sozusagen, wir haben es gerade schon beim Kennenlernen rausbekommen, dass wir die Schweden-Podcast-Pioniere sozusagen bei uns haben. Die beiden haben schon seit 2017 ihren Podcast, indem sie über alles Mögliche sprechen, was mit Schweden zu tun hat und so. Und bevor ich hier gerade viel zu viel erzähle und eine Fremdvorstellung mache, gebe ich das Wort auch einfach mal direkt an euch weiter. Stellt euch doch mal vor, wer seid ihr, was macht ihr und warum sprecht ihr über Schweden in eurem Podcast?
Da fange ich doch gleich mal an. Genau, Frank heiße ich. Ich bin 38 Jahre alt und lebe seit 2008 in Schweden, also jetzt schon seit unglaublichen über 16 Jahren. Und ja, warum reden wir über Schweden in unserem Podcast? Ist einfach, weil wir hier leben oder ich jetzt noch hier lebe. Vanessa darf gleich selber erzählen, dass sie nicht mehr hier lebt, aber wir kennen uns aus Schweden und wir hatten irgendwann das Gefühl, wir wollen darüber reden, was wir über Schweden wissen, was wir über Schweden lernen, jeden Tag aufs Neue und über die Schweden und was hier so passiert und wollten das richtige Schweden den anderen, den Hörerinnen und Hörern da draußen, von denen wir wissen, dass sehr viele an Schweden interessiert sind, einfach ein bisschen näher bringen.
Um da anzuschließen, ich bin Vanessa, ich bin, wenn wir jetzt auf Alter gehen, ich bin 39 Jahre alt, ich wohne inzwischen in Deutschland wieder. Ich bin 2013 nach Schweden gezogen für meinen Job damals und bin jetzt seit 3 Jahren voll wieder in Deutschland, also bin wieder zurückgewandert.
Wie kam es denn dazu, dass ihr überhaupt nach Schweden ausgewandert seid? Also warum wurde es Schweden und nicht irgendein anderes Land?
Bei mir war es so, dass ich schon seit der Kindheit so eine gewisse Faszination für Schweden hatte und habe. Und ich werde das auch immer von den Schweden gefragt, warum bist du denn hier gelandet? Warum bist du denn hier nach Schweden ausgewandert? Und ich habe eigentlich nicht so eine richtig gute Antwort drauf, aber ich hatte halt immer schon so eine Faszination, so eine Vorliebe für Schweden und immer so ein Gefühl, ich möchte da irgendwie mal hin. Und als es dann so nach der Schule darum ging, was will ich studieren, was will ich machen, dann war mir das auch nicht so richtig klar, was will ich eigentlich machen. Aber ich dachte so, naja, wenn ich habe ja diese Schweden-Vorliebe, ich möchte vielleicht erstmal Schwedisch lernen und irgendwann mal nach Schweden gehen oder zumindest erstmal Schweden besuchen und dann vielleicht mal in Schweden leben. Und dann habe ich Skandinavistik studiert, habe Schwedisch gelernt und es hat sich herausgestellt, dass ich das halbwegs gut konnte mit der Sprache. Und dann hatte ich die Möglichkeit, nach Schweden zu gehen, habe die genutzt und habe es nie bereut. Naja, bin dann auf jeden Fall hier geblieben und ja, bin erstmal hergekommen, um erstmal die Sprache zu lernen. Und dann danach habe ich weiter hier studiert und dann habe ich meinen ersten Job bekommen und dann habe ich den nächsten Job bekommen und naja, dann habe ich auch meinen Partner hier kennengelernt und inzwischen bin ich fest hier verwurzelt, auch wenn ich meine Familie und auch einige viele Freunde in Deutschland immer noch habe und die auch gerne treffe und besuche. So ist doch mein Alltag und mein Leben ist jetzt inzwischen in Schweden.
Inklusive, ja, ich wollte noch sagen, inklusive Staatsbürgerschaft, Frank.
Ja, stimmt, ja.
Ja.
Genau, das auch seit ein paar Jahren.
Sei nicht unerwähnt.
Ja, richtig, genau. Ein echter Schwede sitzt euch gegenüber hier.
Und du bist nun nur in Anführungsstrichen wegen des Jobs nach Schweden oder hätte es da für dich auch noch andere Möglichkeiten gegeben, Vanessa?
Der Job war eine gute Gelegenheit auf jeden Fall. Bei mir war es ganz ähnlich wie Frank. Ich war früher mit meinen Eltern relativ häufig im Urlaub in Schweden und habe auch, wie das bestimmt bei vielen ist, so Astrid Lindgren vorgelesen bekommen früher, so Madita und Kinder von Bullabü und sowas alles. Und ich habe dann nach dem Abi ein Jahr in Stockholm als Au-pair gearbeitet. Und habe in der Zeit eben auch geguckt, was kann ich studieren, was will ich machen jetzt. Und habe dann mich entschieden, Skandinavistik auch zu studieren und habe das in Kiel gemacht. Ich war dann, ja, habe 7 Jahre in Kiel studiert oder 6 Jahre in Kiel studiert. Und dann habe ich während des Studiums auch ein Auslandssemester in Växjö gemacht, also war da auch mal wieder in Schweden. Und Schweden war dann im Studium auch meine Hauptsprache. Und ja, durch den Au-pair-Aufenthalt konnte ich das eben auch so ein bisschen. Und dann habe ich nach meinem Studium, nach Abschluss des Studiums, habe ich dann ein Praktikum auch gemacht in Stockholm. Und da habe ich so, ja, Freunde kennengelernt und auch so ein paar Kontakte geknüpft und sowas alles. Und ein Jahr später bin ich dann eben 2013 nach Schweden gezogen und habe den Job auch über eine Freundin bekommen. Also ich wurde quasi weiterempfohlen von ihr. Und das war dann sozusagen die gute Gelegenheit, nach Schweden auszuziehen.
Ich glaube, das hatten wir auch noch nie, Konstanze. Jetzt haben wir 4 Skandinavistik-Studenten hier sitzen. Oder ehemalige Studenten.
Genau. Und 3 Au-pairs und 2 Leute, die ihr Auslandssemester in Växjö gemacht haben. Genau. Also das ist echt.
Ja. Also sind wir uns nicht begegnet. Wann warst du dort? Ich frage mal trotzdem kurz nach, Vanessa. Wann warst du in Växjö?
Schon lange her.
Ich war 2007 da.
Oh, okay. Das war weit vor meiner Zeit.
Ja. Ich bin auch ein bisschen älter als du, glaube ich.
Frank, wo warst du?
Ich hatte gar kein Auslandssemester, sondern ich habe Skandinavistik studiert in Greifswald in Deutschland und bin dann halt nach Schweden gekommen.
Und wir auch in Greifswald.
Ja, Mensch, dann haben wir noch die Greifswald-Connection hier.
Und trotzdem haben wir uns alle noch nie gesehen.
Nee,
genau.
Ja, so schließen sich die Kreise. Also für alle da draußen, die es hören, die Skandinavistik-Welt ist wirklich klein. Ihr seht es hier, nein, ihr hört es live und, naja gut, nicht in Farbe, aber ihr wisst, was wir meinen.
Genau.
Ja, könnt ihr so ein bisschen beschreiben, ob und inwiefern sich euer Leben verändert hat, seit ihr in Schweden seid bzw. wart? Hat sich was verändert oder ist es halt einfach nur ein anderer Ort?
Also wenn ich könnte schon sagen, dass sich mein Leben verändert hat, aber es war natürlich auch, ja, 5 Jahre, also die ich mich ja auch weiterentwickelt habe, und nach dem Studium ist ja auch so eine Phase, wo man nochmal so einen Entwicklungsschub macht und ins Erwachsenenleben reingeht, und ja, da habe ich eben in Schweden Fuß gefasst und habe, würde ich sagen, naja, Selbstbewusstsein aufgebaut und mir selbst das zugetraut, in einem völlig anderen Land ja, ein neues Leben aufzubauen, Wohnung zu suchen, mich da anzumelden, Steuern zu zahlen, also alles das, was das enthält. Aber ich würde auch sagen, dass mich die Zeit in Schweden sehr geprägt hat, was so Gesellschaftspolitik angeht, oder also besonders halt die Gleichberechtigung, die in Schweden weiter ist. Das hat mich auf jeden Fall geprägt, auch für Deutschland, und meine ja, politischen, sozialpolitischen, gesellschaftlichen Ansichten in der Hinsicht auf jeden Fall sehr geprägt. Und der Job bei meinem Arbeitgeber hat mich auch in der Hinsicht geprägt, würde ich sagen, dass, naja, was auch den Schweden so ein bisschen nachgesagt wird, dass die Work-Life-Balance halt viel ernster nehmen und viel besser hinkriegen, als in Deutschland oft das der Fall ist, und dass eben, ja, die Arbeit nicht das Wichtigste ist, dass man genauso gut darauf achten soll, wie man sein Privatleben gestaltet, und dass eben nicht gerne Überstunden gesehen werden und überhaupt nicht erwartet werden. Also sowas alles hat mich auf jeden Fall auch geprägt. Und Gelassenheit, das wird den Schweden ja auch nachgesagt, dass die Schweden sehr gelassen sind. Das, finde ich, habe ich auch mitgenommen. Und das, würde ich sagen, hat sich auch verändert. Und was ich auch immer sage, ist, dass ich seit meiner Zeit in Stockholm weiß ich, wie guter Cappuccino schmeckt und zu schmecken hat. Und das habe ich auf jeden Fall auch für mein Leben in Deutschland mitgenommen.
Ja, also mein Leben hat sich natürlich auch massiv verändert. Es ist ja jetzt auch eine lange Zeit, die ich schon in Schweden lebe. Ich bin hier ja hergekommen, da hatte ich gerade meinen Bachelor fertig und war erst 21. Und ja, also seitdem hat sich natürlich sehr viel getan in meinem Leben mit Studium und mit Job und Jobeinstieg. Also sehr viel hat sich verändert seitdem. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich halt so, was es mir gegeben hat, ist, dass ich auf jeden Fall so eine andere Perspektive auch bekommen habe. Also wenn man immer im gleichen Land lebt und immer von seinen Landsleuten umgeben ist, dann hat man ja schon irgendwie eine bestimmte Sicht und eine bestimmte Perspektive auf Dinge. Und dann einfach in einem anderen Land zu leben, dann ändert sich das einfach. Dann hat man andere Sichtweisen auf Dinge und man nimmt Sachen anders wahr. Und vieles, was Vanessa auch gesagt hat, also solche Sachen wie gesellschaftspolitische Einstellung und Work-Life-Balance und was weiß ich, Digitalisierung würde ich noch dazu nehmen, was in Schweden ja deutlich weiter ist als in Deutschland, was einem dann irgendwie, was man halt so mitnimmt, indem man einfach woanders lebt. Das hat mich schon stark geprägt. Und dann ist es natürlich, was jetzt vielleicht eher so eine negative Seite ist, aber dass man halt weit weg ist von der Familie und dann dadurch immer so ein bisschen der ist, der halt nur zu den großen Festen oder so kommt und nicht so alles im Alltag mitkriegen kann. Das hat mich natürlich auch geprägt. Das ist traurig, aber letztendlich habe ich es ja selber gewählt, dass ich hier ziehen wollte und dass ich hier mein Leben habe. Aber das ist so ein bisschen so der Nachteil natürlich vom im Ausland leben, dass man einfach nicht so nah an seiner Familie ist und vielleicht auch einige Freunde einfach nicht mehr so oft treffen kann, wenn man im Ausland lebt.
Und Vanessa, du hast jetzt vorhin Work-Life-Balance erwähnt. Was macht ihr beiden beruflich?
Ich arbeite als Online-Marketing-Managerin bei einer schwedischen Firma und mache da vor allen Dingen Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing und Content-Marketing im Wesentlichen.
Auf den deutschsprachigen Raum dann irgendwie bezogen oder alles auf Schwedisch?
Ja, genau, im Dachraum. Okay. Nee, im Dachraum, aber ich arbeite halt, also alle meine Kollegen sind Schweden, Schwedinnen und genau, mit denen habe ich halt die Meetings alle auf Schwedisch, aber genau, ich mache Marketing für den Dachraum.
Und du, Frank?
Und ich habe erst ein paar Jahre als Journalist gearbeitet, dann war ich auch in der im Kommunikationsbereich, war Webredakteur und habe auf Deutsch und Schwedisch Artikel geschrieben und Newsletter versandt und Social-Media-Sachen gemacht. Hatte dann aber irgendwann genug und habe mich dann weitergebildet, beziehungsweise habe nochmal studiert und habe dann Stadt- und Regionalplanung studiert, also was ganz anderes. Und bin jetzt Samhällsplanerare, wie das auf Schwedisch heißt, aber also Stadt- und Regionalplaner ist irgendwie so die deutsche Übersetzung. Und inzwischen arbeite ich mit der Planung des schwedischen Stromnetzes, also dem Netzausbau für die Energiewende in Schweden, könnte ich sagen. Also eine ganz andere Geschichte als noch vor ein paar Jahren.
Ja, okay. Aber würde ich auf jeden Fall sagen, ist spannende. Also ist nicht so dieses Übliche, was man sonst mal so hört.
Ja, genau. Ich hatte irgendwann, wollte mich weiterentwickeln und hatte so das Gefühl, ich möchte ein bisschen mehr dazu beitragen, wie sich unsere Gesellschaft, unser Land hier weiterentwickelt und hatte das Gefühl, das kann ich in dem Bereich ganz gut tun.
Ja, ihr hattet das gerade angesprochen, dass ihr dann ja jetzt entweder nach langer Zeit in Schweden wieder zurück in Deutschland seid oder dann vielleicht nur besuchsweise nach Deutschland kommt, kriegt ihr dann schon mal so Kommentare von euren Freunden oder Familienmitgliedern, die dann sagen, boah, du bist aber irgendwie gar nicht mehr deutsch, das ist so richtig typisch schwedisch. Habt ihr euch da Verhaltensweisen angewöhnt? Oder seid ihr doch noch irgendwo deutsch?
Nee, also würde ich nicht sagen, also nicht, dass so Kommentare kommen, es ist so ein bisschen sprachlich, waren so ein paar Kommentare, besonders am Anfang auch, als ich halt frischer aus Schweden wieder da war. Ich habe mir halt so im Schwedischen angewöhnt, halt so ein bisschen so dieses, ja, also zu, also so erstaunt, dann ja, also so dann oder, ja. Oder ja, irgendwie, das finde ich ganz praktisch, auch im Deutschen so und das kommt dann, also ja, das habe ich wirklich, würde ich schon sagen, so in meinen Sprachgebrauch aufgenommen und ansonsten würde ich das aber nicht so sagen, also dass die jetzt zu mir gesagt hätten, oh, du bist ja gar nicht mehr deutsch. Also es ist halt so ein bisschen schon vielleicht in Diskussionen oder sowas, also dass so dieses Gesellschaftspolitische dann schon auch ja, merkbar ist, so, also was halt Gleichberechtigung angeht und sowas und dass ich dann halt schon oft Schweden als Bezug heranführe oder irgendwie sage, ja, in Schweden war das so und so. Aber das würde ich sagen, darauf beschränkt sich das.
Ja, bei mir auch würde ich jetzt auch sagen, also mir fällt jetzt nicht so konkret was ein, wo man mich ständig drauf anspricht, aber ich bin halt, auf jeden Fall in meiner Familie bin ich halt ja so der Schweden-Frank, der Schweden-Onkel oder so von meinen Nichten und so, also das ist natürlich immer ein Thema und ich, also wenn ich irgendwie komme und Geschenke dabei habe, dann sind das ja meistens schwedische Sachen oder so, also ich spiele ja auch selber irgendwie damit, insofern, dass ich dann auch immer was Schwedisches einbringe oder dass wenn man über irgendwas spricht, dann würde ich halt irgendwie mal sagen, ja, in Schweden ist das so und so oder da funktioniert das so und so. Aber ich weiß nicht, ob ich mich so in meiner Persönlichkeit irgendwie angepasst habe oder dass man mir sagen würde, ja, du bist aber schwedisch. Aber das können wahrscheinlich andere auch besser beantworten. Ich glaube, das kann man vielleicht auch selber nicht so sehr sagen.
Ja, das stimmt. Ich bin auch mal gespannt, ob ich nach einer Zeit mehr finnisch werde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber man wird sehen. Und,
bist du erst neulich nach Finnland gezogen?
Ja, vor 6 Wochen erst. Komplett.
Ah ja. Wow.
Ja.
Spannend. ich wollte noch sagen, also zu der Sache, was dann in Deutschland halt passiert oft, was ich halt erlebe oder erlebt habe, vor allen Dingen, als ich noch in Schweden gewohnt habe, dass man so als der Schweden-Experte gilt in Familie und Freunde. Also, dass man wirklich zu allem gefragt wird, so, ja, wie sieht's denn da in Schweden aus? Oder, oh, in Schweden, naja, ist jetzt ganz viel Bandenkriminalität oder so. Wie erlebst du das denn? Oh, oder in Schweden war jetzt gerade Wahl. Wer hat denn da gewonnen? Also, es wird quasi so erwartet, dass man von allem Ahnung hat und alles beurteilen kann und alles bewerten kann und ja, alles weiß. Das habe ich schon viel erlebt.
Und umgekehrt auch hier in Schweden, dass man so der Deutschland-Experte ist. Dann.
Ja.
Auch wenn die Schweden sich ja meistens nicht so sehr viel für Deutschland interessieren. Vielleicht mehr, dass die Deutschen sich für Schweden interessieren, als umgekehrt. Aber wenn mal irgendwas zu Deutschland ist, dann ist man immer der Deutschland-Experte und muss dann auch über alles Bescheid wissen.
Und da muss man zugeben, dass man leider die letzten 5 Wochen keine deutschen Nachrichten gelesen hat und auch nichts weiß.
Das hat immer vorkommen.
Ja, ist echt schwierig, bei beiden dann immer auf dem Laufenden zu bleiben, bei beiden Ländern.
Total.
Aber ihr habt jetzt beide so lange in Stockholm gewohnt oder wohnt dort immer noch teilweise. Was gefällt euch an der Stadt denn besonders gut?
Also ich würde sagen, die Stadt ist halt einfach eine super schöne Stadt, ja, mit ihrem historischen Kern, aber dass sie halt so am Wasser liegt und sehr viel Natur überall eigentlich zu finden ist, das ist schon das, was ich sagen würde, ist das Beste an Stockholm, dass einfach überall sehr viel Wasser ist, dass es leicht ist, in die Natur rauszukommen, also leicht aus dem hektischen Stadtleben auch mal wieder in die Ruhe zu kommen. Und ich lebe hier in einem Vorort von Stockholm. Wir haben eine U-Bahn-Station bis zum T-Zentralen, also zum Zentrum von Stockholm sind es 12 Minuten von hier aus. Aber ich habe hier mehrere Wälder um mich herum. Es ist, also ich kann hier wunderbar im Wald spazieren gehen, kann ans Wasser gehen, kann baden gehen. Und bin trotzdem irgendwie ganz nah an der Stadt dran. Und das, finde ich, ist, das macht für mich Stockholm aus. Das wirkliche Lebensgefühl hier, dass man einerseits die Großstadt hat mit all ihren Vorteilen und ihrem kulturellen Angebot, ihren Restaurants, ihren Läden und dem großen Menschenmassen, wenn man sie treffen will. Und aber auch jederzeit auch raus in die Natur kommt.
Das klingt schön.
Ja, total. Da kann ich mich nur anschließen. Ich finde, Stockholm ist, ich sage mal, die weltschönste Stadt. Obwohl ich natürlich noch nicht so viel andere Städte in meinem Leben gesehen, naja, ein paar. Aber ich finde auf jeden Fall Stockholm auch wunderschön und das, was Frank jetzt auch gesagt hat. Also du hast alles, du hast tolle Cafés, du hast kulturelles Angebot, Konzerte, Festivals in der Stadt auch und also alles quasi, was das Herz begehrt eines Städters, aber gleichzeitig, dass die Natur eben so nah ist. Und der Erholungsfaktor ist für mich auch ein ganz, ganz großer Punkt, der Stockholm ausmacht und der super in Stockholm ist, dass du halt ja, Nationalparks drumherum hast und nur die Bahn nehmen musst, eine halbe Stunde und du bist schon ja, im schönsten Nationalpark mit Seen und kannst auch aber auf Djurgården dann, also quasi mitten in der Stadt, einfach rumlaufen, rumwandern und kannst auch alleine sein, also wenn in der Innenstadt halt super viele Leute rumlaufen, dann kannst du auf Djurgården dann, wenn du halt ein bisschen weiter gehst als zum Beispiel Rosendals Trägård, also so ein super schönes Café, wo alle Touristen so sich rumtreiben.
War ich auch schon.
Ja, also wunderschön ja auch, aber wenn du da halt so ein bisschen weiter gehst Richtung Wasser noch, dann kannst du auf jeden Fall auch ein bisschen Ruhe und Einsamkeit erleben. Und das ist für mich auch ganz wichtig. Und auch im Sommer kannst du halt mitten in der Stadt baden. Das ist, also, das finde ich auch unschlagbar.
Mhm. Ja. Gibt es da so ein paar Tipps, die ihr für unsere HörerInnen habt, was vielleicht nicht in jedem Touri-Führer oder auf den diversen Websites als Touristenattraktion steht? Gibt es da was, was ihr empfehlen könnt, was man machen muss?
Ich würde sagen, viel rumlaufen, also viel laufen in der Stadt. Also auf Södermalm kann man super schön rumlaufen. Man kann irgendwie die schönsten kleinen versteckten Gassen entdecken. In der Oersögaardan zum Beispiel, da sind so ganz verwunschene Häuser am Ende der Straße. Da kann man mal hingehen, das finde ich total schön. Aber das steht wahrscheinlich auch in vielen Reiseführern. Mein Tipp wäre aber auf jeden Fall, ja, spazieren gehen, wenn man das gerne macht. Und auf Gärdet geht das auch total gut. Also Gärdet wird das geschrieben. Und das ist ein bisschen oberhalb von Jugorden liegt das. Und da kann man auch einfach bis zum Wasser durchlaufen oder auch mit dem Bus hinfahren oder mit so einem Roller oder so mit so einem Elektroroller, wie man da hinkommen möchte. Aber da einfach Richtung Wasser, am Wasser entlang laufen. Man kann auch einmal fast um Jugurden rumlaufen, wenn man das möchte und die ganze Zeit am Wasser sein und zwischendurch Cappuccino und Kaffee irgendwo trinken, ja, sich Fika irgendwo hin mitnehmen. Also das würde ich empfehlen.
Ja, viel rumlaufen, genau, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Stockholm besteht ja aus so vielen Inseln. Also wenn man gerne am Wasser entlang geht, dann hat man in Stockholm gute Möglichkeiten. Jede Insel einmal umrunden, da hat man immer schöne Spaziergänge. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall noch so ein Tipp wäre halt einfach so ein bisschen auch aus dem Stadtkern rauszufahren, so ein bisschen kleine Vororte zu besuchen. Und zum Beispiel empfehle ich immer gerne die Winterviken. Das ist so eine schöne Gegend, ein Stückchen südwestlich von der Innenstadt. Da kann man gut hinfahren, wenn man zum Beispiel mit der U-Bahn nach Aspudden fährt und dann kann man da aussteigen und da durch das nette Viertel gehen und dann noch ein bisschen wieder am Wasser entlang gehen. Aber da ist halt eine sehr schöne Wassergegend. Und auch hier ein bisschen nördlich von der Stadt, da gibt es die Brunnsviken. Das ist so ein See/Bucht, den man auch ganz gut umrunden kann. Aber rund um die Brunnsviken liegen sehr viele verschiedene Museen und Universitätsgebäude. Und dann gibt es das Haager Schloss, das Schloss, in dem Kronprinzessin Victoria und Daniel und die Familie leben. Das ist da auch. Und der Haager Park und gibt viele Cafés und so. Also rund um die Brunnsviken kann man sich auch sehr gut aufhalten. Und die ist vielleicht ein bisschen, steht vielleicht nicht in jedem Reiseführer, weil sie nicht so mitten im Stadtzentrum ist. Aber so ein bisschen rausfahren, das wäre so ein kleiner Tipp.
Wenn wir jetzt mal auf die Schweden zu sprechen kommen, würdet ihr sagen, die sind offen oder sind euch ja offen gegenübergetreten? Weil den Stockholmern wird ja immer so nachgesagt, dass sie ein bisschen die Nase oben haben. zumindest vom restlichen Schweden wird das denen nachgesagt. Würdet ihr dem zustimmen oder würdet ihr sagen, nee, ist ein Klischee, ist gar nicht so schlimm?
Vanessa, möchtest du anfangen?
Ja, okay. Also ich kann sagen, dass ich ja nicht so viel anderes erlebt habe. Also meine Firma, die sind in der Nähe von Uppsala. Also da habe ich dann über die Firma meine Kolleginnen und Kollegen, die sind halt auch nicht aus Stockholm dann. Aber die Leute, die ich in Stockholm kennengelernt habe, also die man so trifft einfach, die sind freundlich, finde ich. Aber natürlich gibt es halt auch so Klischee-Leute, die in Östermalm sind, die super, also weiß ich nicht, mit den Barberjacken, die aussehen wie die krassesten BWL- oder Jurastudenten, die angezogen sind wie Jurastudenten aus dem Buche. Also das schon. Aber wenn es jetzt so um, naja, die klassische Frage so ein bisschen um Freunde, Freundinnen kennenlernen geht, dann, ja, also habe ich schon auch natürlich nette Menschen da getroffen und Freunde gefunden und vor allen Dingen aber Freunde gefunden, dadurch, dass ich mit dir zusammengearbeitet habe, also KollegInnen, oder dass ich, ja, Hobbys gemacht habe. Also ich habe Volleyball gespielt auch und habe darüber Freunde gefunden oder einen Gitarrenkurs gemacht und dann, ja, die für ein Konzert getroffen oder ja, auf eine Fika getroffen oder sowas. Also aus Hobbys heraus und ja, soweit das Klischee ist, würde ich halt, genau, hört man das ja immer, dass die Stockholmer alle arrogant sind und sich für was Besseres halten und so. Gibt's bestimmt auch so. Und ja, wie gesagt, so von außen betrachtet die ganzen Klischee BWLer oder Banker oder sowas, das sind jetzt aber auch nicht so die Menschen, mit denen ich zusammen, ja, also abgehangen habe sozusagen. Und ich würde schon sagen, dass da gibt es auch sehr freundliche Menschen.
Ja, genau, dem würde ich auch zustimmen.
Das ist ja, schön
also
zu hören.
So ganz generell würde ich sagen, ist es in Schweden schon immer eine Herausforderung, Freunde zu treffen und Leute wirklich kennenzulernen. Auf jeden Fall schwieriger, als ich das in Deutschland erlebt habe. Das ist schon ein Unterschied, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein großer Unterschied zwischen Stockholm und dem Rest des Landes ist, sondern das ist halt so eher so diese nordische Mentalität, dass man vielleicht ein bisschen kühler ist, ein bisschen mehr in seinem Bereich bleibt und nicht so ganz offen ist immer gegenüber allen. Das ist natürlich auch sehr generalisiert jetzt gesagt, weil es gibt natürlich auch sehr offene Leute und es gibt Leute, die man halt, mit denen man sich wahrscheinlich nie befreunden würde, weil es einfach nicht geht. Aber so ganz generell ist es schon schwierig, Anschluss zu finden, würde ich schon sagen. Da muss man wirklich auch was für tun und man muss vielleicht auch irgendwie so einen Zusammenhang haben, so wie Vanessa gesagt hat, eben über die Arbeit Leute kennenlernen, über das Studium, über Aktivitäten, die man gemeinsam macht oder dass man in gemeinsamen Kreisen irgendwie verkehrt und dann so nach und nach Freundschaften aufbaut. Aber das ist nicht so ganz einfach. Aber ob das jetzt so ein großer Unterschied zwischen Stockholm und dem Rest des Landes ist, glaube ich eher nicht so.
Braucht Zeit.
Apropos so gemeinsame Kreise oder so, jetzt steht ja demnächst Midsommer an, wo bekanntlich alle aus der Stadt rausfliehen. Habt ihr da was vor? Also besonders du, Frank, wenn du jetzt in Stockholm noch bist, wirst du feiern, vielleicht sogar mit schwedischen Freunden oder bist du dann noch nicht so tief drin, dass du dann eingeladen wirst zu Familienfeiern oder so?
Ja, leider habe ich keine so richtige schwedische Familie, die mich einladen würde. Das ist schade. Ich hab meinen Partner hier, aber der ist leider auch nicht eingeborener Schwede. Deswegen haben wir da nicht so richtig diesen Familienzusammenhang. Aber ich habe dieses Jahr noch nicht so richtig Pläne für Midsommar. In den letzten Jahren hatte ich immer Besuch von Freunden aus Deutschland. Und dann sind wir gemeinsam irgendwo hingefahren und haben dann zusammen Midsommar gefeiert. Das wird in diesem Jahr eine Woche später oder zwei Wochen später werden wir uns erst treffen. Deswegen bin ich an Midsommar dieses Jahr irgendwie noch so ein bisschen unentschlossen, was ich machen werde. Aber mal gucken. Wahrscheinlich bin ich hier in Stockholm und ich weiß schon, dass ich am Tag nach Midsommar werde ich hier Freunde treffen. Wir machen ein Picknick. Aber am Midsommarafton, an diesem Freitag, an dem gefeiert wird, da weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht hat Vanessa ja Pläne. Feierst du in Hannover?
Nee. Also ich kriege an dem Wochenende Besuch und kann dann allen erzählen, es ist Midsommar und jetzt müssen wir darauf ein Bier trinken oder so. Aber nee, also ich habe nichts vor, was jetzt besonders mit Midsommar zu tun hat, außer vielleicht Erdbeeren essen.
Ja gut, in manchen deutschen Städten wird ja auch Midsommar gefeiert, aber ich weiß erstens nicht, wie gut die Midsommar feiern sind und zweitens weiß ich nicht, ob Hannover sowas auch anbietet.
Also sie können gar nicht so gut sein wie am Skandinavistik-Institut in Greifswald.
Ja, Kiel! Nee.
Ja, unschlagbar!
Halte die Fahne hoch für Kiel! Natürlich!
Ja, aber ich habe auch gehört, dass es sehr schwierig sein soll, in diese Midsommar-Feierlichkeiten reinzukommen. Also das ist halt ein familiäres Ding, was alle auf dem Land feiern. Und ich glaube, wenn man da einfach nicht irgendwo, ja, es ist, glaube ich, super schwierig einfach. Aber
es gibt ja die öffentlichen Feiern, die gibt es ja in jeder Stadt, in jedem Dorf, wo eben der Baum aufgestellt wird und man da rumtanzt. Und da kann man sich ja ganz einfach mit dazu begeben. Aber dann die eigentliche Feier ist ja dann, man geht da nach Hause und dann isst man mit der Familie und macht irgendwelche Spielchen und sitzt im Garten rum und so. Und da muss man ja wirklich dann jemanden kennen, der einen einlädt. Aber zu der öffentlichen Feier kann man auf jeden Fall gehen, sollte man zum Midsommar in Schweden sein. Dann kann man, wenn man in Stockholm ist, kann man ja nach Skansen fahren zum Beispiel, da ist ja eine große Feier immer. Oder einfach googeln, wo es eine Feier gibt. Und überall im Land sind die ja auch. Also da kann man zumindest ein bisschen was vom Midsommar mitkriegen und die komischen Tänze mitmachen, wenn man möchte.
Ja. Aber gibt es noch irgendwelche anderen schwedischen Feiertage, die ihr kennenlernen durftet oder die sehr groß sind in Schweden und die ihr auch toll findet?
Ja, also Midsommar ist schon sehr weit vorne dabei, weil ja, Sommer einfach und alle sind irgendwie, freuen sich auf den Sommer, der ja auch eigentlich erst bevorsteht und mit den Blumenkränzen und sowas, das ist alles schon ziemlich toll. Aber ich finde natürlich auch Lucia ganz toll. Am 13. Dezember wird es gefeiert Und da war ich immer, als ich noch in Stockholm gewohnt habe, war ich immer in einer Kirche und habe quasi das so hautnah miterlebt, wie halt so ein Chor, so ein Musikchor, so eine Musikklasse hat dann immer morgens um 7 Uhr in der Kirche Lucia-Songs gesungen und hat dann, also ja, wie man das bei Lucia so macht, also Lucia ist das Lichterfest, was in Schweden gefeiert wird und da geht ein Mädel meistens mit einer Kerze voran, in weißen Gewändern sind sie alle gekleidet und die geht voran mit einer Kerzenkrone auf dem Kopf und die singen dann halt so schwedische Weihnachtslieder, Lucia-Lieder und das war halt total beeindruckend, weil die halt eben dann durch diesen Kirchen, durch den Gang da gegangen sind und nur mit Kerzenlicht war das erleuchtet und dann eben so dieses klassische Lucia-Lied, mit dem das dann anfängt und so. Also das war wirklich, wirklich schön und gemütlich. Mhm. Und ja, dann haben sie sich eben da vorne aufgestellt und haben die Lieder gesungen und so langsam ist dann die Sonne aufgegangen draußen. Also das gehört ja auch mal dazu, dass so während der Lucia-Gesänge am Morgen, dass dann die Sonne langsam aufgeht. Und bin ich immer ganz beseelt zur Arbeit danach gegangen.
Ja, wirklich schön. Ja, Lucia mag ich auch sehr gerne. Was ich sonst noch an schwedischen Feiertagen schön finde, sind diese verschiedenen Fika-Feiertage, die es so im Laufe des Jahres gibt. Zum Beispiel haben wir ja den Fertisdan, also den Tag, an dem man Semlor isst, diese Gebäcke mit Mandelmassefüllung und Sahne, die man immer so zur Faschingszeit isst. Und dann gibt es ja den Kanelbullenstag am 4. Oktober, wo man eine Zimtschnecke essen soll. Und dann gibt es noch diverse andere Fika-Feiertage, die mehr oder weniger groß gefeiert werden. Aber die zwei, würde ich sagen, feiern doch sehr viele in Schweden, indem man eben einfach an dem Tag dann sich so ein Gebäck kauft oder auf der Arbeit das geliefert bekommt oder so und dann sich das gemeinsam mit seinen Liebsten irgendwie oder mit seinen Kollegen genießt und sich das schmecken lässt. Und das finde ich auch immer wieder schön, dass man da einfach so eine Tradition draus gemacht hat. Wir feiern jetzt einfach ein Gebäck und lassen uns die Fika richtig schmecken heute.
Das sollten wir in Deutschland definitiv machen.
Ja, auf jeden Fall. Aber da sieht man ja wieder, dass auch so kleine Sachen dort einfach mehr zelebriert werden als in Deutschland.
Ja.
Ja, genau. Mhm. In Deutschland gibt es ja auch viel gute Backwaren, die man doch mehr feiern könnte. Auf jeden Fall. Aber wir sind vielleicht...
Naja. Also wenn man es mit Schweden vergleicht, kann ich dir ehrlich gesagt keine einzige deutsche gute Backware.
Also ich frage dich in ein paar Monaten nochmal, ob du nicht doch noch einen Laugengebäckfeiertag einfügen möchtest.
Oh ja.
Du hast mir vor ein paar Wochen erzählt, du wirst Laugenstangen vermissen.
Ja, gut, aber das war es dann auch schon.
Was sagst du jetzt?
Der Tag des deutschen Brotes wenigstens oder so. Das könnte man ja feiern.
Definitiv. Ja, aber die süßen Sachen sind in Deutschland, finde ich, alle nicht gut beim Bäcker. Diese ganzen komischen Nussschnecken und der Kram, was soll das denn? Also,
ja, wenn Zuckerguss drauf ist.
Ja, aber ich finde das... Da finde ich es echt einen Unterschied, also zu Bäcker und Cafés in Deutschland. Also ich finde auch so beim Bäcker so die klassischen Sachen, ja, nicht so geil, aber in Cafés halt finde ich voll geil. Also es gibt ja auch so Bananenbrot also Zimtschnecken gibt es inzwischen auch relativ häufig aber beim Bäcker so Donauwelle. Ich liebe Donauwelle zum Beispiel.
Das Nussecken, Schweineohren. Also.
Nee. Vielleicht habe ich auch einfach nur zu hohe Erwartungen, keine Ahnung. Aber wenn wir nochmal über Feiertage sprechen, heute ist ja der Nationaltag in Schweden. Wird der eigentlich irgendwie groß gefeiert oder ist es irgendwie so, nee, man hängt irgendwie eine Flagge auf und das war's? Oder wie sieht das aus?
Ja, nicht so ein großer Feiertag, der jetzt so von allen gefeiert. Es gibt sicherlich einige Leute, die den auch mit Flaggen und so feiern. Ich weiß, dass hier in Stockholm wird ja auch immer, das Königspaar fährt irgendwie durch die Stadt und ins Ganzen gibt es eine Feier und es gibt rund ums Land auch immer so Feiern in jeder Kommune, wo die neuen Staatsbürger begrüßt werden. Das ist immer so ein Event am Nationalfeiertag. Mhm. Aber also die allermeisten, glaube ich, feiern das jetzt nicht so groß. Man freut sich, dass man einen Tag frei hat. Es ist eine schöne Zeit im Jahr, weil es ja jetzt warm und sonnig und lange hell ist. Und so, aber es ist nicht so, wie ich mir zumindest das vorstelle oder das gesehen habe, dass es in Norwegen ist am Nationalfeiertag, dass alle da sich ihre Tracht anziehen und man irgendwie einen Umzug durch die Stadt oder durchs Dorf macht und mit den Fähnchen schwingt. Das ist auf dem Niveau sind wir auf jeden Fall nicht hier.
Ja.
Okay.
Ist ja auch erst seit ein paar Jahren ein freier Tag, also ein röder Tag im Kalender, ne? Früher war das ja einfach nur, naja, ist halt Feiertag, aber
ja, genau.
Sonst auch nichts.
Genau, man bin nicht frei, ja. 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 Aber jetzt ist so ein bisschen Tag, um halt, ja.
Ja, ich wollte nur sagen, dafür wurde der Pfingstmontag ja quasi entfeiertagt. Also der freie Tag, genau. Also früher war auch der Pfingstmontag frei noch und seit der Nationalfeiertag aber ein freier Tag ist, ist der Pfingstmontag ein ganz normaler Arbeitstag.
Okay. Tja. Weil sonst zu viel frei.
Zu oder? Viel frei, genau. Ja, wenn der ganze Sommer schon ja, frei genau. ist, dann reicht's dann auch.
Ja. Aber es ist so ein bisschen, in Schweden sind die Feiertage so konzentriert, die sind ja. alle im ersten Halbjahr oder so zwischen Weihnachten und Midsommer sind alle Feiertage und zwischen Midsommer und Weihnachten ist halt kein einziger. Also das ganze zweite Halbjahr muss man durchschuften. Aber deswegen muss man erstmal anfangen mit einem Monat Urlaub im Sommer, damit man das durchhält.
Ja. Ja. Wobei so viel ist bei uns im zweiten Halbjahr dann ja auch nicht mehr gut. Wir haben jetzt den 3. Oktober als Nationalfeiertag, aber sonst ist doch dann bis Weihnachten auch.
Doch, aber gibt es also noch den Reformationstag?
Ja, den Reformationstag.
1. November. Ach ja, stimmt, doch, 1. November, ja. Klar, Allerheiligen bzw. aller Seelen in anderen.
Ja, Reformationstag ist es ja in manchen Bundesländern auch.
Ja.
Richtig, den habe ich jetzt.
Ja. Und in meinem Heimatbundesland in Thüringen hat man irgendwie vor ein paar Jahren eingeführt, dass der Kindertag im September auch ein Feiertag ist. Das hat man, glaube ich, nur in Thüringen, aber das ist ein ganz komischer Tag.
Okay. Und habt ihr noch Tipps an andere, die auch überlegen, nach Stockholm zu ziehen? Also gibt es irgendwas, was ihr damals vielleicht gerne gewusst hättet und nicht wusstet und dachtet, Mensch, hätte uns das mal irgendwer erzählt? Oder ja, gibt es da irgendwas, was euch einfällt?
Ich müsste viel überlegen, glaube ich. Ich würde jetzt erstmal so an bürokratisches denken. Aber das kann sich viel, also da kann man sich viel und gut informieren, würde ich sagen. Mhm. Und was ich aber nicht wusste, bevor ich nach Schweden gezogen bin, also für alle, die auch nach Schweden ziehen möchten, Arbeitslosenversicherung muss man selbst abschließen. Das fand ich wichtig. Also Orkessa, das hat mir auch keiner erzählt so am Anfang. Also das wäre mein Tipp. Da denkt auf jeden Fall dran oder fragt irgendjemanden, okay, an was muss ich alles denken?
Hast du das dann gemerkt, dass du arbeitslos geworden bist und dachtest, Mist. Oder Gott sei Dank hoffentlich nicht auf diesem Weg.
Ja, nee, also ich war zum Glück nie arbeitslos in Schweden, deswegen. Aber ich habe das dann, also man kann das auch jederzeit noch abschließen sozusagen. Okay. Also da kann man sich jederzeit einkaufen sozusagen. Also kann man jederzeit einbezahlen und jederzeit anfangen auch. Man muss dann, glaube ich, 2 Jahre mindestens eingezahlt haben, damit man da was dann rausbezahlt bekommt. Oder ein Jahr oder so, ich weiß gar nicht genau mehr. Oder ein Jahr, ja. Und sonst kriegt man halt nur so eine Grundsicherung, die halt sehr basic ist. Also das wäre auf jeden Fall mein Tipp. So typisch deutsch, ein bisschen Bürokratie. Und sonst würde ich halt sagen, fragen. Also alle helfen euch weiter. Und auch wenn ihr irgendwo einen neuen Job habt oder sowas, dann Kollegen, Kolleginnen fragen. Ja, mit allem, was ihr wissen wollt.
Ja, aber das mit der Arbeitslosenversicherung ist vielleicht ein gutes Ding, weil man ja denkt, Schweden ist so ein Sozialstaat und hier ist alles geregelt. Das muss man sich selber drum kümmern. Aber ansonsten, ich hatte zum Beispiel, bevor ich hergekommen bin, glaube ich, mir eine private Krankenversicherung abgeschlossen, irgendwie damit ich im Ausland versichert bin. Habe ich überhaupt nicht gebraucht, weil hier in Schweden, wenn du einmal eine Personennummer hast, dann bist du im System drin und dann darfst du auch hier ganz normal zum Arzt gehen. Also das braucht man zum Beispiel dann nicht. Das kann man sich gut sparen. Aber man muss sich halt eine Personennummer möglichst schnell irgendwie organisieren. Und die kriegt man auch nur, wenn der Staat Schweden glaubhaft weiß, dass du länger im Land bist. Also wenn du zum Beispiel, wenn du nur ein halbes Jahr hier ein Auslandssemester machst, dann kriegst du das nicht, sondern du musst schon irgendwie eine Stelle für länger haben. Oder ich habe damals einen Masterstudiengang angefangen für 2 Jahre. Da war das kein Problem, eine Personennummer zu kriegen. Aber wenn man nur kurz im Land ist, dann kriegt man die meistens nicht und dann ist das Leben auch gar nicht so einfach. Also natürlich kann man überleben und das geht alles, aber es gibt viele Sachen, die leichter sind, wenn man einmal diese berühmten 4 Zahlen am Ende des Geburtsdatums hat, die man in Schweden für alles braucht.
Ja, das ist ein ausgeklügeltes System im Norden, wo man dann schnell an seine Grenzen stößt, wenn man diese blöde Nummer nicht hat.
Ja, das stimmt. Ohne das geht in Finnland auch gar nichts.
Total, ja. Genau, was andererseits halt mega praktisch ist, dass du das einfach nur bei der Apotheke angeben musst oder sowas und dann kriegst du deine Medizin oder sowas. In allen möglichen Belangen ist das halt mega praktisch. Aber ja, bei sowas, wenn man es halt nicht hat, ist das wirklich schwierig. Ja.
Ich wollte bei dir nochmal nachfragen, Frank. Du hast ja gerade schon mal angedeutet, dass du auch jetzt die schwedische Staatsbürgerschaft hast. Hat sich dadurch für dich was verändert? Also hast du jetzt als schwedischer Staatsbürger noch mehr oder andere Rechte und Pflichten oder hat sich für dich eigentlich nichts verändert, außer dass du jetzt auch einen schwedischen Pass hast?
Also ich habe relativ lange damit gewartet, die Bewerbung oder den Antrag dafür abzuschließen. Ich glaube, man kann nach 5 Jahren den Antrag stellen. Ich habe ihn, glaube ich, angestellt, als ich dann 10 Jahre hier war. Einfach nur, weil ich dachte, okay, jetzt bin ich 10 Jahre hier, ich mache das jetzt mal. Und dann hat es relativ lange gedauert, bis ich ihn bekommen habe. Aber inzwischen bin ich ja Staatsbürger. Was sich geändert hat, ist, dass ich jetzt bei den nationalen Wahlen mitwählen darf. Das durfte ich vorher nicht. Vorher durfte ich nur Kommunalwahlen mitmachen. Und was jetzt wichtig war für meinen jetzigen Job, muss ich schwedischer Staatsbürger sein. Also den Job, den ich jetzt habe, könnte ich nicht machen, wenn ich nicht die Staatsbürgerschaft hätte. Das ist in den allermeisten Jobs ist das keine Voraussetzung. Und wenn man EU-Bürger ist, darf man ja in Schweden ganz normal arbeiten. Und man hat hier die allermeisten Rechte, wie gesagt, auch, also zum Arzt gehen und Sozialversicherung, alles Mögliche. Aber so ein paar Sachen sind eben doch Staatsbürgern vorbehalten. Und das ist einerseits Wahlrecht und dann bestimmte Jobs, wo man eben auf staatlicher Ebene arbeiten kann oder will oder muss. Und ich arbeite jetzt bei einer staatlichen Behörde und das wäre nicht gegangen ohne Staatsbürgerschaft. Aber wenn man nicht jetzt unbedingt im öffentlichen Dienst arbeiten will, dann ist das nicht unbedingt notwendig.
Und war der Prozess lang und schwierig, den zu bekommen? Oder was musstest du dafür alles genau machen?
Also schwierig eigentlich nicht. Man musste nur so einen Antrag stellen, ein paar Sachen ausfüllen, man musste den Pass einschicken. Braucht ein paar Nachweise von Arbeitgebern und so. Und ich musste, glaube ich, irgendwann angeben, wann ich im Ausland war in den letzten 5 Jahren oder so. Also alle meine Urlaube angeben. Das war so ein bisschen, musste man sie viel nachgucken. Aber es gab bisher keinerlei Einbürgerungstest, auch keinen Sprachtest und sowas. Das gab es in Schweden bisher nicht. Aber ich glaube, das soll kommen, weil wir haben ja momentan eine tolle Regierung, die sehr weit rechts steht und die natürlich gerne möchte, dass hier weniger Leute eingebürgert werden. Und die wollen die Hürden auf jeden Fall hochsetzen. Ich weiß, ich bin jetzt gerade nicht so informiert, wie das gerade, ob das jetzt schon beschlossen ist oder so, aber es ist auf jeden Fall der Plan, dass es soll in Zukunft mehr Tests und Hürden geben für Leute. Aber bisher ist es einfach nur, zumindest als EU-Bürger, einfach nur einen Antrag stellen und dann warten. Also es war ein langer Prozess. Bei mir hat es, glaube ich, 3 Jahre fast gedauert, bis ich dann den Pass auch wirklich bekommen habe. Ja,
das hat wirklich dann gedauert. Obwohl du dann schon 10 Jahre dort warst, hast du dann noch mal 3 Jahre gewartet.
Ja, aber das war auch eben so, ja, es war, glaube ich, kurz nach dem Brexit und es war, dann war so Pandemie und so. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen mit reingespielt hat. Ich glaube, dass damals, also ich habe auf jeden Fall so gehört von anderen, die nicht EU-Bürger waren, bei denen ging das schneller. Ich glaube, die EU-Bürger sind dann auch nicht unbedingt priorisiert, was Staatsbürgerschaft angeht, weil die eben ja sowieso arbeiten und im Land bleiben dürfen. Für die ist das nicht so wichtig.
Na gut, aber prinzipiell ist es ja eigentlich auch richtig, dass Sprachkenntnisse vorausgesetzt werden für Leute, die nach Schweden ziehen, zumindest bis zu einem gewissen Niveau.
Ja, das ist auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also die Sprache, wer hierher kommen will, sollte zumindest bereit sein, die Sprache zu lernen.
Ja,
weil,
auf jeden Fall.
Man kommt gut mit Englisch im Urlaub zurecht, man kommt in vielen Dingen mit Englisch zurecht, aber wenn man hier länger bleiben will, dann lernt Schwedisch.
Wie viel habt ihr noch gelernt vor Ort? Also nach dem Skandinavistikstudium ist man ja in der Regel schon recht sattelfest in der Sprache, aber es gibt ja wahrscheinlich immer noch so Kleinigkeiten, wo man dann sagt, ach, höre ich zum ersten Mal oder so. Wie hoch war da eure Lernkurve noch?
Also groß, würde ich sagen. Also weil alles, was man, also das ist ja der größte Unterschied überhaupt, dass man, wenn man akademisch eine Sprache lernt, was ja schon sehr super ist, ist immer noch ein großer Unterschied zum Alltag. Also so alle so Slang-Ausdrücke oder ja, Kleinigkeiten oder ja, einfach so Naja, so Lieblingswörter, irgendwie so Mojang, Makapeng, irgendwie sowas, da gibt es halt so spezielle Wörter auch im Schwedischen, wo man so denkt so, ah, okay, was ist das jetzt? Aber da habe ich dann auch immer, also habe ich auch immer gefragt, so, hä, was ist denn das jetzt? Also erklärt mir das
was
mal.
Was ist denn mit dem Mojang, Kakabab?
Mojang, Makapeng, das ist so Dingsbums-mäßig, also so Dingsbums kann man dafür sagen. Also so, wenn man so technisch irgendwie sowas versucht zu erklären, dann kann man schon irgendwie sagen, so ein Mojang. Oder, Frank? Das ist das, also so verwendet man das doch, oder? So kann man das doch verwenden.
Ja, genau, so irgendwie so ein kleiner Apparat, irgendwie, ja, irgendwas. Irgendwas, auf jeden Fall was man in der Hand halten kann, okay. Was nicht allzu groß ist auch, würde ich sagen.
Wird das viel verwendet, das Wort? Wirklich jetzt?
Nein. Also nein, das wird nicht viel verwendet. Also würde ich nicht sagen, aber es war halt, also so spezielle Sachen natürlich auch, die dann am Fika-Tisch einfach so besprochen werden oder aufkommen oder so. Oder allein im Unterschied zum akademischen Lernen dann im Alltag zu sein, Gruppenunterhaltung zu folgen. Also an einem Tisch zu sitzen, wo 10 Leute sitzen und denen dann zu folgen und auch mit sich zu unterhalten und nicht nur daneben sitzen zu müssen und nicken und dann quasi alles im Kopf zu übersetzen und irgendwie zu denken so, hey, ich komme überhaupt nicht mit, warte. Und wenn man was sagen will, dann fällt einem das irgendwie 3 Sätze weiter später ein. Also das war halt auch noch ein richtig großer Unterschied. Ja, unterhalten in großen Gruppen oder auch wenn man ja viel Nebengeräusche hat oder sowas. Alles, was man im Deutschen halt so selbstverständlich macht so und auch vielleicht unbewusst ergänzt an Endungen vielleicht oder wenn man das Wort nicht genau versteht. Also sowas alles, wenn es ein bisschen lauter ist in der Umgebung oder sowas, sowas halt zu verstehen, dann sein Gegenüber immer noch zu verstehen. Also alles so. Das war halt sehr groß der Unterschied nochmal für mich.
Ja.
Ich würde auch sagen, meine Lernkurve nach dem Studium war auf jeden Fall auch noch sehr, 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 sehr groß. Also für mich hat sich auch das überhaupt das im Land sein, das war enorm wichtig, um die Sprachkenntnisse zu verbessern. Also erstmal, klar, es war eine gute Basis, eine super Basis, Skandinavistik zu studieren, aber dann das wirklich sprechen, das wirklich jeden Tag lesen, hören, schreiben, machen. Das macht einfach einen enormen Unterschied. Also zumindest war das bei mir so, dass mein Schwedisch hat sich nach dem Studium nochmal enorm weiterentwickelt und tut es immer noch. Also ich auch nach vielen Jahren gibt es immer noch manchmal Wörter oder Redewendungen oder Ausdrücke, die ich noch nicht gehört habe und die ich nicht kenne oder die ich nicht so richtig, wo ich nicht so fest drin bin. Und die das oder wenn man irgendwie in so einen neuen Bereich reinkommt, wie ich jetzt, der jetzt studiert hat und nochmal einen neuen beruflichen Bereich kennengelernt hat, dann gibt es da auch wieder ganz neue Ausdrücke, Wörter, Formulierungen, die man so mit der Zeit halt dann lernt.
Aber ich glaube, da kommen auch ständig neue Wörter dazu. Das entwickelt sich ja die ganze Zeit.
Das definitiv auch, ja.
Aber ich glaube, dieses Mojang Makapeng, das werde ich jetzt nicht mehr los. Das habe ich jetzt im Kopf.
Aber wir haben ja auch ab und zu Folgen in unserem Podcast, wo wir uns mit witzigen Wörtern und der Sprache beschäftigen. Also okay. Wer da gerne mal reinhören möchte, der kann das auch tun.
Das werden wir jetzt demnächst auch abonnieren und dann auf lustige Wörter achten. Ja, also für Freude sorgt ja bei unseren SchülerInnen auch immer das Wort Glasögon. Weil sich dann jeder fragt, ja, was ist denn mit den Glasaugen dauernd?
Ja, das habe ich auch im Schwedischunterricht irgendwie mal. Da sollte man einen Satz bilden mit Glasögon. Und ich dachte so, okay, ja, irgendwie. Er hatte irgendwie eine Augenkrankheit, jetzt hat er Glasaugen oder irgend sowas. Habe ich als Gott.
Ja, genau.
Ja.
Könnte man echt denken.
Ja.
Gut.
Das sind wunderschöne Abschlussworte, auch wenn sie vielleicht irgendwie sinnfrei sind. Also Mojang, Makaper, das nehmen wir mit in die nächste Woche. Wir hatten das mal ganz am Anfang vom Podcast, dass wir ein Wort der Woche hatten. Sarah, erinnerst du dich noch? Das haben wir nach 5 Folgen aufgegeben. Wir können es jetzt wieder einführen.
Ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr.
Vermutlich aus Gründen.
Ja, genau.
Unser skandinavisches Vokabel.
Aber
vielleicht aus Gründen aufgegeben.
Genau, für alle, die gerade zuhören, Vanessa und Frank könnt ihr unter Lärget finden auf Instagram und auch deren Podcast, wahrscheinlich auf Spotify und Apple. Und wahrscheinlich habt ihr euren Podcast, so wie wir, überall, wo es Podcasts gibt. Und wir verlinken auch nochmal den Account, euren Account in den Shownotes. Wie immer bei unseren Gästen. Und ja, dann sagen wir vielen Dank und freuen uns, dass ihr heute zu Gast gewesen seid.
Viele Grüße nach Stockholm bzw. Hannover.
Genau.
Ja, genau. Ich kann nur zustimmen. Vielen, vielen Dank für die Einladung Und ja, vielen liebe Dank. Grüße.
Hat uns viel Spaß gemacht, sage ich einfach mal für uns beide.
Dankeschön.
Macht's gut.
Hey, tschüss.